Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
One day, when I was going to home, I was in my car. It was late night, it was like 8 o'clock at night. Some guys came by and they asked me, where are you from?
Eines Tages, als ich spät abends auf dem Weg nach Hause war, ich war in meinem Auto, da kamen ein paar Typen und fragten mich, wo kommst du her? Ich hatte die Fenster geschlossen. Und einer der Typen stand vor meinem Auto, ein anderer kam ans Fenster. Sie hatten ihre Gesichter verdeckt. Ich sagte, wer seid ihr? Sie sagten, wir kennen dich. Und da wusste ich, dass etwas Schlimmes passieren könnte.
Im Visier der Taliban. Ein Feature über afghanische Helfer in deutschen Diensten. Von Rainer Schwocho.
Ich habe meinem Vater erzählt, was passiert ist. Er sagte, okay, lass uns zur Polizei gehen und eine Anzeige aufgeben, damit sie etwas für deine Sicherheit tun. Wir sind zur Polizei gegangen und erzählten, was geschehen war. Sie sagten, kannst du uns den Namen sagen oder ein Bild von ihnen geben oder den Namen der Gruppe oder wo sie wohnen. Ich sagte ihnen, wenn ich das wüsste, dann würde ich nie mehr in diese Gegend gehen.
3. Juli 2015, Berlin.
Wie ausgestorben wirkt die Straße im Westen der Stadt. Sie liegt abseits vom Lärm der breiten Alleen, abseits von Supermärkten und Restaurants, abseits von U-Bahn und Bushaltestelle. Links und rechts der Fahrbahn Lagerhallen. Ein Abstellplatz für Baumaschinen, Industriebrachen. Normalerweise würde sich kein Fußgänger an diesen Ort verirren. Was sollte er hier auch suchen? Zwei riesige Industrieschornsteine ragen in den blassblauen Himmel. Direkt daneben 5 Wohncontainer, jeder 3 Etagen hoch. Das Areal eingezäunt mit Maschendraht. Am Tor ein kleiner Container für den Wachdienst. Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Hier wohnt Ahmad. So möchte er zumindest genannt werden.
Medina, ja?
Medina. Because I'm not giving my real name. Yeah, and nobody knows who's the guy who's talking here.
Seinen wahren Namen will er nicht verraten. Er hat Angst vor den Taliban, mitgebracht aus seiner Heimat, aus Mazar-i-Sharif in Afghanistan.
I'm still afraid, even if I'm here.
13. Juli 2015. Anruf beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam.
Wie ist die Sicherheitslage in Mazar-i-Sharif? Die würde er als gut bezeichnen, sagt Oberstleutnant Kolatski. Was genau bedeutet gut? Für einen kurzen Moment herrscht Stille in der Leitung. Nun, gut eben. Relativ sicher. Absolute Sicherheit gibt es nicht.
Rückblick, 24. April 2015, Mitteilung der Bundeswehr. Gegen 5.52 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wurde der Flugplatz des Camps Mamal in Mazar-i-Sharif vermutlich mit einer Rakete beschossen. Der Einschlag erfolgte am Rand des Flugfeldes. Es gab keine Personenschäden. Die Gebäude in der Umgebung der Einschlagstelle wurden durch Splitter leicht beschädigt.
Thomas Kolatski, der Sprecher für die Einsätze der deutschen Armee in Afghanistan, bleibt freundlich. Ein kleiner Zwischenfall. So etwas kann natürlich passieren. Afghanistan ist nicht Deutschland.
And then they said, if you want to get bodyguard or someone to look after you, so you have to pay.
Dann sagten die Polizisten, möchtest du einen Bodyguard haben, aber du musst dafür bezahlen. Verstehst du? Das war Bestechungsgeld. Ich wusste das sofort. Mein Vater sagte, okay, das ist in der Regel der Hinweis, deinen Job aufzugeben. Aber ich dachte, wo soll ich einen anderen Job finden? Und wer wird dann unsere Familie versorgen? Wir sind eine große Familie.
Das Telefongespräch mit dem Oberstleutnant dauert nur wenige Minuten. Alles scheint ganz unkompliziert zu sein. Nein, gegen einen Besuch im Camp hat die Bundeswehr keinerlei Einwände.
I told my dad logically.
Ich sagte meinem Vater, wenn ich keinen Job habe, wer soll euch unterstützen? Er sagte, Gott ist gütig und sorgt sich um jeden. Ich dachte, wenn mir etwas passieren wird, dann ist das mein Schicksal. Aber wenn meiner Familie etwas zustoßen würde, ich könnte nicht akzeptieren, dass das einfach ihr Schicksal ist.
21. September 2015, Camp Mamal, nahe Mazar-i-Sharif, Afghanistan.
Der Aufenthalt im Lager beginnt mit einer Rundfahrt.
Dahinter ist also schon richtig Afghanistan. Hier innerhalb des Camps hat man es ja nur so ein bisschen angedeutet.
Die Tour führt entlang der Außenmauer, 2 Meter hoch, 6,5 Kilometer lang. Alle 150 Meter Wachtürme und Gefechtsstände. Außerhalb der Mauer ein Zaun mit Stacheldrahtkronen. Der Schutzwall umschließt das Lager von 3 Seiten. Auf der 4. ein Zaun. Dahinter der Flughafen. Unmittelbar am Camp gelegen, der militärische Teil des neu erbauten Airports. Hinter dem Flugfeld wieder Sperranlagen. Eine Festung, hineingesetzt in die afghanische Wüste. Die Stadt Mazar-i-Sharif ist 12 Kilometer entfernt.
Ich habe meinen Abschluss an der Wirtschaftsuniversität in Mazar-i-Sharif gemacht. Neben dem Studium habe ich für die ISAF gearbeitet.
ISAF, International Security Assistance Force. Internationale Sicherheits- und Wiederaufbautruppe unter Führung der NATO. Im Rahmen des Afghanistan-Krieges von 2002 bis 2014 im Einsatz. Bundeswehr, zeitweise mit 4.700 Soldaten beteiligt. Stationiert in Kabul, in Kunduz, in Mazar-i-Sharif.
Ich habe für die schwedische Armee gearbeitet, für die Deutschen, die Amerikaner, die Briten. Ich habe für alle gearbeitet. Aber meinen Vertrag hatte ich mit der schwedischen Armee. Das ist so. Wenn du mit jemandem den Vertrag abschließt, dann ist er für deine Bezahlung zuständig. Für alles, was notwendig ist, wenn du draußen unterwegs bist mit der Armee. Aber sie konnten die Übersetzer ausleihen an die anderen Armeen. Das war sozusagen ein Service für die anderen.
Was Sie hier rechts von uns, das ist die sogenannte IED-Lane, also die Improvised Explosive Device.
Das Camp ist eine militärische Kleinstadt. Schnurgerade Asphaltstraßen, Wohncontainer und Wellblechhallen, Laufwege aus Beton. Wälle aus riesigen Drahtkörben mit Schotter gefüllt zum Schutz vor Beschuss, vor Splittern. Zäune mit Sichtschutz, Stacheldraht. Stehen geblieben, selbst dort, wo nichts als leere Schotterflächen sind. Reste von Fundamenten. 6.000 Soldaten waren hier zu Höchstzeiten stationiert, darunter 2.800 Deutsche. Jetzt sind weniger als 700 Bundeswehrsoldaten hier. Afghanische Arbeiter bauen Containerbaracken ab. Wie es aussieht, werden sie in den nächsten Wochen genug Arbeit haben, anders als die sogenannten Ortskräfte. Hier im Camp gibt es so gut wie keine mehr, erklärt der Presseoffizier. Nur die wenigsten von unseren Soldaten verlassen ja das Camp. Der Kampfauftrag ist beendet. Es gibt kaum noch Begegnungen mit Afghanen.
Ortskräfte. Im amtlichen Sprachgebrauch Einheimische, die einen Arbeitsvertrag mit deutschen Institutionen haben, die in Afghanistan tätig sind. Dazu gehören Bundeswehr, Auswärtiges Amt, die deutsche Polizei, Nichtregierungsorganisationen. Die meisten Ortskräfte arbeiten als Dolmetscher, offiziell Sprachmittler genannt. Einige als Wachpersonal oder Fahrer. Genaue Anzahl der Ortskräfte seit 2001 nicht erfasst. Schätzungen zufolge 2500, maximal 3000 Personen. Daneben gibt es Mitarbeiter von afghanischen Firmen, die Aufträge der Deutschen ausführen, Bauarbeiter und Reinigungspersonal.
Afghan government and ISAF.
Die afghanische Regierung und die ISAF erklärten, dass die Unterstützung der ISAF nicht länger nötig wäre. Und die schwedische Armee hat Mazar-i-Sharif verlassen. Als sie abgezogen ist, war mein Vertrag beendet.
6. August 2015, Berlin.
Aliullah war sofort zu einem Treffen bereit. Er wirkt sicher, fast routiniert. Aliullah mag keine langen Vorgespräche. Er möchte auf Deutsch sprechen.
Ich habe für die Bundeswehr als Dolmetscher gearbeitet und ich dachte, mit dieser Arbeit, mit der Bundeswehr, ich kann Sicherheit bringen und Frieden bringen in Afghanistan. Und das war ein sehr positives, ein sehr gutes Ziel für mich.
Unauffällig blickt er auf seine Uhr. Das Telefon liegt neben ihm auf dem Tisch. Ist er in Eile oder vielleicht doch unsicher?
Meine Eltern sind in unserem Dorf geboren, aufgewachsen und dann sie sind nach Kunduz umgezogen. Aber ich bin selbst in Kunduz geboren. Ich erinnere mich, dass als ich ein Kind war, es gab immer Krieg und wir sind immer nach unserem Dorf gefahren. Und unser Dorf war sicherer für uns als in Stadt Kunduz.
Erst nach dem Gespräch verrät Aliullah den Grund für seine Unruhe. Immer wenn er über Kunduz erzählt, denkt er sofort an seine Eltern und Geschwister.
Wir haben lange Zeit nicht gesehen.
Seit er von zu Hause weg ist, sind seine Angehörigen ins Visier der Taliban geraten. Jetzt versucht er von Deutschland aus, die Familie nachzuholen.
Ich bin 1987 geboren und während Taliban-Regierung ich bin zum Schule gegangen und Taliban haben uns gesagt, dass wir müssen schwarze Turban tragen und wir haben das gemacht. Und alle unsere Bücher waren arabisch. Es gab kein biologisch, kein Literatur, es gab keine anderen Subjekte. Und dann 2001, die Taliban waren weg, die neue Regierung sind gekommen und ich habe meine Schule noch weitergemacht und dann ich bin zur Universität gegangen und ich habe Englisch Literatur studiert. Während meines Studiums, ich habe auch für die Bundeswehr gearbeitet, aber wegen schlechter Sicherheitssituation, ich konnte nicht mein Studium abschließen.
22. September 2015, Camp Marmal.
Wie viele Ortskräfte arbeiten noch im Camp? Auf Anhieb könne er das nicht sagen, aber er werde sich kundig machen, sagte der Presseoffizier. Heute gibt er die Auskunft, ein einziger Übersetzer ist noch für die Deutschen tätig. Ob ein Gespräch mit ihm möglich wäre? Er will das klären. Allerdings wird der Mann erst am kommenden Sonntag wieder im Lager sein. Diese Woche feiern die Menschen das islamische Opferfest, da sei an Arbeit nicht zu denken. Und das Bayan Media Center, arbeiten dort nicht ehemalige Ortskräfte? Ja, das sei möglich. Aber auch dort herrscht diese Woche Ruhe. Wie gesagt, es ist das höchste islamische Fest. Und noch eins, ehe Sie Gerüchte erreichen, sage ich es Ihnen selbst, aber bitte behalten Sie es noch für sich. Heute ist ein georgischer Soldat von Resolute Support in der Nähe von Baglan erschossen worden. Wie weit ist das von Massar entfernt? Etwa 160 Kilometer.
Resolute Support, Folgemission der internationalen Truppen. Eingesetzt nach dem Ende des ISAF-Einsatzes am 31. Dezember 2014. Ziel: Ausbildung, Beratung, Training der afghanischen Sicherheitskräfte. Anzahl der Soldaten: 11.000 aus NATO-Mitgliedsländern, knapp 2.000 Kräfte aus Nicht-NATO-Staaten.
Ja, manchmal, wir waren auch draußen gefahren und im Krieg teilgenommen. Und zum Beispiel, ich habe vor einer Woche auf dem Berger mit deutschen Soldaten geschlafen zum Beispiel. Und ich habe vor einiger Militäroperationen teilgenommen.
In the areas we were going, we didn't know who is really living there, because
die Gegenden, in die wir fuhren, da wussten wir nicht wirklich, wer dort lebt. Und die Aufständischen waren überall in diesen Gebieten. Es war möglich, dass sie einen Hinterhalt gelegt hatten. Jederzeit konnte etwas Schlimmes passieren. Ja, ich war draußen und ich fühlte die Gefahr.
Wenn ich mit der Bundeswehr auf dem Weg war, mit dem Militärauto zum Beispiel, ich hatte immer sehr gefährliche Gefühle. Ich dachte zum Beispiel, vielleicht ein Bomb explodiert oder etwas sehr Schlimmes passiert. Und ich hatte immer Angst. Einige Kollegen von uns haben viel mal erlebt. Sie waren auf dem Weg mit der Bundeswehr und gleichzeitig ein Bomb explodiert.
Everybody had to be careful and their eyes opened.
Jedermann war vorsichtig. Man hält die Augen offen, sieht sich ständig um. Ja, ich habe das nur einmal erlebt. Anders als viele von uns, die mit den Patrouillen rausgefahren sind, mit den Schweden und den Deutschen, den anderen von der ISAF. Sie hatten einen Detektor. Damit haben sie die Gebiete von Minen geräumt. Deshalb war es so gefährlich für uns.
Ja, ich bin's. Lässt du uns mal rein?
Ein blickdichter Zaun, gesichert mit Stacheldrahtkrone. Ein verschlossenes Tor mit Sprechanlage. Dahinter verborgen die Abteilung operative Kommunikation. Major Jan Schwabe hat kurzfristig Zeit für ein Gespräch. Dem Opferfest sei Dank.
Ich bin hier eingesetzt als Senior Advisor eines siebenköpfigen Ausbilderteams. Wir betreuen insgesamt 63 afghanische Mitarbeiter im Bayan-e-Shamal Media Center.
Bayan-e-Shamal Media Center, kurz BMC, aufgebaut von ISAF-Truppen. In NATO-Sprache Regional Media and Information Center, kurz ARMIC. Der Auftrag: Afghanen sollen über eine eigene Radiostation mit Zeitschriften, Flugblättern und Videobeiträgen die afghanische Bevölkerung über die Arbeit der internationalen Einsatzkräfte aufklären und von Erfolgen der afghanischen Sicherheitskräfte berichten.
Das Medienzentrum selbst gibt es seit Sommer 2013. Die Mitarbeiter arbeiten aber zum Teil sehr viel länger für uns, teilweise über 10 Jahre. Haben angefangen als Übersetzer hier im Camp Marmal. Und vor gut 2 Jahren gab es halt eine starke Reduzierung hier auch im Einsatzland. Und diese Mitarbeiter hätten dann keine berufliche Zukunft gehabt. Und da war die Überlegung zu sagen, wir haben hier hochqualifizierte, zum Teil studierte Afghanen. Wie können wir denen auch aus eigener Verantwortung eine berufliche Perspektive bilden?
Macht das Medienzentrum Public Relations für die afghanische Regierung und die internationalen Truppen?
Da müssen Sie mir den Begriff PR nochmal erläutern.
Also ja, wenn Sie so wollen, in gewisser Weise, gibt Major Schwabe nach einigem Hin und Her zu. Aber es gehe um eine ausgewogene Berichterstattung. Darauf beharrt er. Dann präsentiert er voller Stolz eine Broschüre über das Medienzentrum. Ein Foto aller Mitarbeiter vor der Eingangstür. Darunter viele Frauen.
Wir haben gut 30% Frauen, was für afghanische Verhältnisse sensationell ist.
Sie lächeln in die Kamera. Strahlende Sonne, ein friedliches Bild. Nichts ist zu spüren von der Gefahr, mit der sie leben. Besonders die Frauen. Eine Arbeit in der Öffentlichkeit passt nicht in das traditionelle Frauenbild, nicht nur bei den Taliban. Ende 2014 tauchte das BMC in deutschen Medien auf. Zeitungen schrieben über den Tod von Palwasha Toki. Bis 2012 hatte die Journalistin im Camp Marmal gearbeitet, danach im Bayan Media Center.
2. Juni 2014, Berlin. Innenminister Thomas de Maizière.
Viele haben uns dabei geholfen aus dem Land. Ortskräfte, Übersetzer, andere. Wir wollen, dass sie in Afghanistan eine sichere Zukunft haben und helfen ihnen dabei, auch Existenzen zu gründen. Für den Fall aber, dass sie bedroht sind, latent oder offen, bieten wir ihnen auch Schutz in Deutschland. Darauf können sich alle verlassen.
Hatte sie die Worte des deutschen Ministers gehört? Vielleicht Hoffnung geschöpft? Palwasha Toki hatte Todesdrohungen erhalten, wandte sich an die Deutschen, beantragte die Ausreise in die Bundesrepublik. Einen Tag vor ihrer Anhörung bei der Bundeswehr wurde sie ermordet, erstochen vor der eigenen Haustür.
Der Fall ist mir bekannt, da kann ich aber nur an auch die damalige Feststellung der Polizei verweisen. Es wurde festgestellt, dass das einen rein kriminellen Hintergrund hatte. Ein sehr tragischer Fall. Das tut mir auch sehr leid. Die Mitarbeiterin hat für uns gearbeitet. Aber man muss natürlich auch schon sehen, wie ist die Situation im Bereich Kriminalität hier in Gesamtafghanistan. Und da kann sowas leider auch passieren. Das ist tragisch. Aber diese direkte Verbindung, Tätigkeit für NATO, für Deutschland und deshalb Opfer eines Verbrechens geworden, das wurde so in keinster Weise bestätigt, das wurde auch ganz klar kommuniziert und dementsprechend habe ich dem auch nichts weiter hinzuzufügen.
Was hatte der Presseoffizier bereits am ersten Abend erzählt? Die internationalen Einsatzkräfte unterscheiden nicht, wer Taliban ist, wer für einen Warlord oder andere Gruppen kämpft. Sie können es nicht. Deshalb verwenden sie den Begriff Insurgents, Aufständische. Und alle Aufständischen seien Kriminelle, als solche würden sie behandelt. Was also bedeutet es, wenn die afghanische Polizei von einem rein kriminellen Hintergrund spricht?
Die allgemeine Situation war schlecht nach 2011. Aber besonders für uns als afghanische Mitarbeiter von der Bundeswehr, das war noch schlimmer und schlimmer. weil die lokalen Leute immer dachten, dass wir arbeiten wie ein Spion für die Bundeswehr und wir arbeiten für die ungläubigen Leute und das ist nicht gut. Das bringt schlechte Auswirkungen in unsere Gedanken und vielleicht wir werden auch ungläubiger. Deswegen, sie waren immer gegen uns.
When the job was also over, I went back to the Swedish Army and told them that I got threatened.
Als mein Job zu Ende war, ging ich zur schwedischen Armee und erzählte ihnen, dass ich von unbekannten Männern bedroht worden war. Ich schrieb alles auf, was mir passiert war. Sie sagten, okay, wir wollen darüber nachdenken, aber nichts passierte.
Am Ende Jahr 2012, wir haben unsere Arbeit verloren. Und am Anfang 2013, wir haben das gemerkt, dass die Bundeswehr wollen von Kondos weggehen.
Nach einem Monat bin ich wieder hingegangen. Und sie gaben mir eine Bescheinigung, dass sie mir nicht helfen können. Dieses Schreiben habe ich noch. Sie sagten, wenn du das schwedische Migrationsamt kontaktieren willst, hier ist die Adresse. Vielleicht helfen sie dir und geben dir Asyl. Aber sie halfen mir nicht weiter. Da wusste ich, es gibt keine andere Chance. Ich muss Afghanistan allein verlassen.
Okay, so you don't have no other way. So you have to leave Afghanistan by yourself.
Februar 2015. Ahmad findet in Mazar-i-Sharif eine Schlepperbande und begibt sich auf die Reise nach Europa. In der Türkei besteigt er ein überfülltes Schlauchboot, wird von der griechischen Küstenwache verhaftet, verbringt Tage im Gefängnis, setzt seine Reise fort über Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich. Im Frachtraum eines LKW erreicht er im Mai 2015 Deutschland. 24. September 2015, Camp Marmal.
Am Abend weht ein leichter Wind von den Bergen. Er vertreibt die Tageshitze aus dem Lager. Oberstleutnant Michael Weckbach, der Presseoffizier, setzt sich zur allabendlichen Besprechung des nächsten Tagesprogramms. Haben Sie heute schon Zeitung gelesen? Sie meinen die Meldung über die Ausreisewelle.
Der Tagesspiegel. Afghanistan blutet aus. In langen Schlangen drängen sich die Menschen vor der Passbehörde in Kabul. So groß ist der Ansturm, dass die Behörde kaum noch mit dem Drucken der Pässe hinterherkommt. Angeblich werden inzwischen täglich 7000 neue Reisepässe beantragt.
Aber das ist ja nicht Ihr Thema, fügt der Oberstleutnant hinzu. Wirklich nicht? Sind die Gründe für die Ausreise dieser Menschen nicht sehr nahe bei denen der Ortskräfte? Nur, dass es für die einen eine direkte Verantwortung der Bundesrepublik gibt, die für die anderen so nicht gilt? Dass vor dem Hintergrund der großen Zahl von Flüchtlingen der Umgang mit den wenigen Ortskräften umso weniger verständlich erscheint?
Ängste haben viele unserer Mitarbeiter. Man muss sich immer bewusst sein, das sind Mitarbeiter mit einem entsprechenden Bildungshintergrund, die eine Nähe zur Resolute Support Mission der NATO haben, die eine Nähe zu den eigenen Sicherheitskräften haben. Und dass die natürlich eine gewisse Bedrohung hier auch ausgesetzt sind. In einem Land, was über Jahre im Bürgerkrieg war und jetzt immer noch ein hohes Sicherheitsrisiko an bestimmten Stellen des Landes hat, das ist klar.
Danach, dass wir unsere Arbeit verloren, wir haben mit einigen Kollegen gesprochen, dass wir alle bekommen Drohungen von Taliban. Was passiert, wenn die Bundeswehr sind ganz weg von Kunduz? Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir sagen diese Sache vor der Bundeswehr. Und dann die Bundeswehr hat uns gesagt, okay, wir bringen diese eure Schwierigkeiten mit zur deutschen Regierung und wir warten auf ihre Entscheidung, was sie entscheiden. Das hat sehr lange gedauert und schließlich die Bundeswehr sind nach Mazar-i-Sharif umgezogen. Wir konnten leider auch nicht eine positive Antwort bekommen von der Bundeswehr.
Morgens um 7 rückt die Patrouille aus. 15 Mann in 3 Dingos, jeder bewaffnet mit Pistole und Sturmgewehr. Schutzweste und Helm sind selbstverständlich für jeden Soldaten, der das Camp verlässt.
Setco has vacated Rama.
Setco, Roger, report vacated Papa Taxi.
Dingo, gepanzertes Fahrzeug der Bundeswehr. Bewaffnung der in Afghanistan eingesetzten Fahrzeuge, aufgesetztes Maschinengewehr, wird aus dem Innenraum mit Joystick und Monitor bedient. Besonders geeignet für Patrouillen und Aufklärungsfahrten, auch in unwegsamem Gelände. Sicherheitsregel für Soldaten der Mission Resolute Support: Einsatzkräfte verlassen nur im Konvoi von mindestens 3 gepanzerten Fahrzeugen das Camp.
Nach 2 Stunden Fahrt durch die menschenleeren Berge beziehen die Dingos Stellung auf einem Plateau. Sie halten Abstand voneinander, 50 Meter vielleicht. Sicherheitsvorschrift gegen Sprengfallen. Ein Soldat aus jedem Fahrzeug sucht die Umgebung nach Minen ab. Erst dann steigen die anderen aus. Von hier oben hat der Beobachter einen guten Überblick über ein kleines Tal. Unten stehen etwa 25 Lehmhäuser in der glühenden Mittagssonne. Keine Fenster, stattdessen einfache Öffnungen in den Mauern. Ein Dorf, fernab von Wasser und Strom. Kein Mensch zu sehen. Die Luft flimmert. Die Maschinengewehre der Dingos sind auf das Dorf gerichtet.
Wir haben immer mit der Medien Interview gemacht und wir haben gesagt, dass wir haben in sehr, sehr schlechter Situation vor der Bundeswehr gearbeitet. Und deswegen, wir wollen, dass die deutsche Regierung auf uns Aufmerksamkeit haben oder machen. Und wir haben immer Interview gemacht und schließlich, wir haben gehört, dass die deutsche Bundeswehr vor den Medien hat gesagt, dass sie wollen einige Dolmetscher nach Deutschland bringen, wenn sie ehrlich in Gefahr sind.
Februar 2014, Kundus. Nach monatelangem Kampf erhält Aliola die Genehmigung zur Ausreise nach Deutschland.
Es gab einzelne Leute, die darauf hingewiesen haben, dass Ortskräfte große Schwierigkeiten bekommen könnten.
2. November 2015, Berlin. Büro des Bundestagsabgeordneten Omid Nuripur, Bündnis 90, Die Grünen.
Es ist nicht leicht, einen Politiker zu finden, der sich auskennt mit Afghanistan, der das Land nicht nur aus Begegnungen mit handverlesenen Gesprächspartnern kennt. Dank seiner iranischen Herkunft spricht Omid Nuripur eine der Landessprachen, Dari. So kann er bei seinen Besuchen auch mit Menschen reden, die er zufällig trifft. Er benötigt keinen Dolmetscher, der vielleicht nur das übersetzt, was der Gast gern hören will. Als Mitglied des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und des Auswärtigen Ausschusses ist Nuripur mit den Fragen der Ortskräfte bestens vertraut.
Das Problem ist immer manifester geworden. Es gab immer mehr einzelne Fälle von Leuten, die wirklich auch klar bedroht waren.
Plötzlich hebt einer der Soldaten sein Sturmgewehr, legt an in Richtung Dorf, sieht angestrengt durch das Zielfernrohr. 2, 3, 4 andere heben ebenfalls ihre Gewehre, legen an. Was haben sie entdeckt? Eine Bedrohung? Oder nur das, was auch mit bloßem Auge zu erkennen ist? 2 Jungen und ein Mädchen sind aus einem der Häuser getreten. Vielleicht 8 Jahre alt, allerhöchstens 10 oder 12. Sie machen sich auf den Weg hinauf zu den Fahrzeugen. Kein Schritt der Kinder bleibt unbeobachtet. Wie mag diese Szene auf die Dorfbewohner wirken?
Die Hauptlobbyisten für diese Leute waren deutsche Polizistinnen, Polizisten und Soldatinnen und Soldaten, die gesagt haben, die haben mir teilweise mein Leben gerettet. Die standen mir immer bei, haben ihr eigenes Leben riskiert für mich. Und da ist es doch selbstverständlich, dass wir denen dann helfen, wenn die gefährdet sind. Und so ist nach sehr viel Druck endlich das Verteidigungsministerium unter Thomas de Maizière an das Innenministerium herangetreten. Und die haben sich dann ein hochkompliziertes, relativ intransparentes Verfahren ausgedacht, wie man die Leute denn aufnehmen kann.
Es geht nicht nur darum zu sagen, wir nehmen die alle auf, das wäre eine einfache Lösung.
25. September, Camp Marmal.
Das Headquarter ist gut gesichert. Ein Zaun mit Sichtschutz, darüber Stacheldraht, ein Postenhäuschen. Akribisch wird der Besucher registriert. Das Warten auf einen Mitarbeiter. Nur in Begleitung darf der Gast das Hauptquartier betreten. Denn hier sitzt der militärische Stab des Camps. Der Kommandeur und sein Führungsteam. Dazu gehört Oberst Andreas Prüfert. Er empfängt seine Gäste in einem erstaunlich kleinen Büro.
Wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht aktiv einen sogenannten Brain Drain betreiben. Das heißt, dass diejenigen, die gut ausgebildet sind hier, dass die alle nach Deutschland können und Afghanistan verlassen. Das liegt nicht im Interesse der afghanischen Regierung. Das liegt auch nicht in deutschem Interesse, dass wir aktiv betreiben, dass gerade die intelligenten Leute dann hier das Land verlassen. Das heißt, auch aus diesem Grund ist dieses Ortskräfteverfahren eingeführt worden.
Ein Schreibtisch mit Stuhl, ein verschließbarer Schrank, eine Couch, ein Sessel. Fast bescheiden könnte man die Einrichtung nennen. Immerhin ist der oberste persönliche Berater von General Abdul Hamid, und der ist Kommandeur der afghanischen Truppen im Norden des Landes. Oberst Prüfert ist zum 7. Mal im Land.
2013 war ich erster Sekretär für das Ortskräfteverfahren. Das ist ein festgelegtes Verfahren zwischen den Ressorts um gefährdete Ortskräfte, die, wenn wir den Vertrag mit ihnen beenden, sich gefährdet fühlen, um zu entscheiden, wie aus unserer Sicht die Gefährdungslage für sie aussieht. Das heißt, dass hier auf örtlicher Ebene ein Ausschuss tagt, ein Gremium, das setzt sich zusammen, hat dann die Unterlagen zu den Betroffenen vor sich, hat Auswertungen von unserem militärischen Abschirmdienst. Das heißt, alle Informationen, die uns zur Verfügung stehen, werden in diesem Verfahren betrachtet. Und dann wird eine Einstufung aus unserer Sicht festgelegt, ob wir meinen, er ist besonders gefährdet, er ist normal gefährdet oder es liegt keine Gefährdung vor.
Also die Frage, ob jemand jetzt bei dem Gefecht dabei war oder nicht, was bedeutet das? Ist ja jetzt gut oder ist ja eher schlecht dann für die Chancen aufgenommen zu werden? Das sind halt alles Fragen, die einfach nicht beantwortet sind und bei denen es am Ende des Tages so ist, dass da jemand von der Schablone sitzt, Punkte zusammenzählt und am Ende sagt, ja, tut mir leid, du hast dann von den 40 Punkten nur 19,5 bekommen, 20 wären notwendig gewesen, tut mir leid, geht nicht. Das hat mit der moralischen Verpflichtung, für die dann die Uniformierten sich stark gemacht haben, überhaupt nichts mehr zu tun.
Juli 2014, Mazar-i-Sharif, Afghanistan. Offener Brief der Sprachmittler des Camp Mamal.
Warum muss es verschiedene Gefährdungsstufen für die lokalen afghanischen Dolmetscher geben, während andere ISAF-Nationen alle gleich behandeln? Uns wurde immer wieder gesagt, dass unsere Leben nicht in Gefahr seien, aber vor ein paar Monaten wurde der ehemalige Bundeswehrübersetzer Jawad Wafa von Taliban enthauptet. Vor ein paar Monaten wurde Abdul Rahman, ein weiterer Dolmetscher, im Dorf Ali Kail in der Provinz Baklan getötet. Alle Sprachmittler im Camp Mamal waren über diese Taten schockiert. Und die Angst wurde noch größer, dass uns das gleiche Schicksal wie das unserer ehemaligen Kollegen ereilt.
Die Kinder klettern weiter hinauf, nehmen Kurs auf den Dingo, der dem Dorf am nächsten steht. Sie umkreisen das gepanzerte Gefährt, bis einer der Soldaten an sie herantritt. Die Gesten der Kinder sind eindeutig. Sie zeigen auf die Wasserflaschen der Männer. Ein Uniformierter holt einen 5-Liter-Kanister und ein Sixpack Flaschen aus dem Dingo. Mit ihrer Beute machen sich die Kinder auf den Weg zurück ins Tal. Die Sturmgewehre, die Augen der Soldaten folgen ihrem Abstieg. Was ist dieses Dorf? Feindesland? Eine sichere Gegend? Eine Bedrohung?
Mit diesem Brief wenden wir uns an das deutsche Volk und bitten nochmals um ihre Hilfe. Wir haben für und mit der deutschen Bundeswehr gearbeitet. Wir halfen unseren Familien. Und wir haben gehofft, dass unsere Arbeit auch mit dazu beiträgt, Afghanistan sicher und lebenswerter zu machen. Aber mit unserer Arbeit halfen wir auch euren Söhnen, Töchtern, Müttern, Vätern, Brüdern und Schwestern, ihren Dienst hier in Afghanistan leichter und sicherer zu machen. Jetzt sind wir in Lebensgefahr. Und wir werden auch in Zukunft in Lebensgefahr sein. Die Bundeswehr lässt uns und unsere Familien allein und überlässt uns unserem Schicksal.
Wir wissen bei vielen, dass sie uns Märchen erzählen, aber die Entscheidungen gehen hier in dubio pro reo. Das heißt, wir sind sehr großzügig und sagen, es könnte eine Gefährdung vorliegen, sodass wir unsere Ortskräfte nicht im Stich lassen. Wobei die Bundeswehr keine Entscheidung darüber trifft, das macht weiterhin der Innenminister, sondern wir geben eine Empfehlung aus militärischer Sicht, wie aus unserer Sicht die Gefährdungslage aussieht.
Am Ende wird jemandem mitgeteilt, ob man aufgenommen wird oder nicht, und es gibt keine Begründung. Es gibt Kriterien, diese Kriterien habe ich einsehen dürfen, ich darf darüber nicht reden. Die sind nämlich vertrauliche Dokumente der Bundesregierung, was im Übrigen völlig absurd ist, weil wir reden über einen Rechtsgang und gegen einen Rechtsgang muss man auch klagen dürfen. Dafür muss ich doch wissen, warum eine solche und nicht eine andere Entscheidung über mich gefällt worden ist. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun.
Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass es natürlich sich um Mitarbeiter von militärischen Verbänden gehandelt hat.
14. Januar 2016. Büro des Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich, von 2011 bis 2013 Bundesminister des Innern.
Der ehemalige Minister war schnell zu einem Gespräch bereit. Ja, in seiner Amtszeit wurde das Ortskräfteverfahren beschlossen, sagte sein Mitarbeiter am Telefon. Aber erwarten Sie nicht, dass er sehr konkret antworten kann. Die Dinge liegen zu weit zurück.
Vielleicht hätte man über diese Kriterien auch Einblick bekommen können in die Rekrutierungsweise der deutschen Behörden. Aber das ist alles Spekulation, das kann ich Ihnen nicht sagen, warum das Verschlusssache war. Ich wusste auch nicht, dass es Verschlusssache war, habe ich gerade von Ihnen erfahren.
Es ist im Endeffekt nicht unsere Entscheidung, sondern die des Innenministers. Und er sieht beide Berichte und muss selbst entscheiden, wem man denn folgt. Also es ist sehr selten, dass diesen Empfehlungen nicht gefolgt wird.
Möglicherweise gibt es die zweite Chance, vor einem deutschen Gericht zu klagen. Aber erstens ist es eine Frage des Zugangs zu dem Gericht. Und zweitens geht es darum, dass ich ja gar nicht weiß, warum ich abgelehnt worden bin, sodass ich vor Gericht das nicht anfechten kann. Ich kann nicht sagen, ihr habt mich nicht aufgenommen, weil ihr gesagt habt, ich wäre nicht gefährdet genug aus den und den Gründen, sondern man kann grundsätzlich einfach klagen und das ist nicht besonders erfolgsversprechend.
Yeah, I know this photo. This is my office and these are all my colleagues.
14. Oktober 2015, Brühl bei Bonn.
Die kleine Dreizimmerwohnung der Familie Ahmadi, spärlich möbliert. Dietrich Genschel, ihr Pate von der Bundeswehr, hat einen ausrangierten Couchtisch mitgebracht. Sofort wirken das Sofa und der Sessel nicht mehr ganz so verloren. Der Pate hatte unser Treffen organisiert. Schon am Telefon hatte er erzählt, dass Fahim und Maniza Ahmadi mit ihrem Kind gerade erst eingezogen seien. Alles sei noch sehr improvisiert. Jetzt sitzt Fahim auf einem Hocker und blättert in der Broschüre des Bayan Eshamal Media Center. Auf dem Foto erkennt er seine ehemaligen Kollegen. Bis vor einem halben Jahr haben er und seine Frau mit ihnen zusammengearbeitet. Er als Grafikdesigner, Maniza als Analystin. Die Geburt ihres Sohnes haben sie noch mit den Kollegen gefeiert. Dann reisten sie aus nach Deutschland.
Exactly, I don't know the numbers, but I can say that 50% of the people who are working in BMC, they came to Germany and they are living in different parts of Germany.
Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ungefähr 50% der Mitarbeiter sind nach Deutschland gekommen. Andere warten auf den Abschluss des Prozesses, ob sie eine Zu- oder Absage erhalten, einige nur noch auf ihr Visum. Aber alle meine Kollegen haben sich um die Ausreise nach Deutschland beworben.
Bereits beim ersten Telefonat hatte Oberstleutnant Weckbach, der Presseoffizier in Massar-i-Scharif, angedeutet, dass die Bundeswehr kein besonderes Interesse an Berichten über die Ortskräfte hätte. Zu groß wäre die Gefahr, dass immer mehr von ihnen zu Ausreiseanträgen ermuntert würden.
Offener Brief der Sprachmittler.
Wir fragen uns, warum werden wir in drei Kategorien eingeteilt? Die Taliban kennen nur eine Kategorie und die heißt Verräter und Spione. Und dies bedeutet für uns Enthauptung. Die Bundeswehr verlangt von uns, dass wir die persönliche Bedrohung beweisen müssen. Aber wie sollen wir dies tun? Ein sehr starker Beweis ist der Tod von Jawad Wafa und Abdul Rahman. Wir bitten nicht um Geld oder Almosen. Wir bitten Sie nur, uns in Sicherheit zu bringen. Wir bitten Sie darum, dass unsere Kinder in Sicherheit aufwachsen dürfen und nicht dafür büßen müssen, dass ihr Vater der Bundeswehr half.
Actually, we really don't know why my colleagues, some of them get positive replies, some of them receive negative.
Wir haben wirklich keine Ahnung, wieso manche meiner Kollegen eine Zusage und andere eine Absage erhalten. Bis heute weiß keiner, wie dieser Prozess genau abläuft. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass man seine Bewerbung mit der Erklärung und den Nachweisen einreichen muss und dann entscheiden sie, wie hoch der Grad der Gefahr für die Bewerber ist, ob es Grad A, B oder C, was eine Absage nach sich ziehen würde, ist. Ich war in Grad B eingestuft. Einige meiner Kollegen, von denen ich weiß, dass sie Drohungen erhalten haben, bekamen eine Absage. Und ich habe wirklich keine Ahnung, warum.
Ich war damals im Verteidigungsausschuss. Wir haben da immer wieder nachgefragt. Es konnte uns wirklich niemand genau erklären, warum das so ist. Aber ich kann Ihnen eines verraten. Die Kriterien sind so dermaßen vage, dass bei dem deutschen Verwaltungsrichter man niemals damit durchkommen würde, dass das quasi eine Grundlage sein soll für eine Entscheidung.
Für mich stand immer fest, dass es in dem ganzen Verfahren sehr viele Stellschrauben für Ermessen gibt. Und mein Appell war eigentlich immer nur erstens, nach Möglichkeit das Verfahren zu vereinfachen und überall da, wo diese Stellschrauben sind, im Zweifel großzügig zu sein. Der Auffassung war ich damals, bin ich heute, hat sich nichts geändert.
20. Oktober 2015, Berlin.
Wird das Bundesministerium des Innern eine konkretere Auskunft geben als der ehemalige Minister? Auf eine Interviewanfrage kommt lediglich eine schriftliche Antwort von der Pressestelle.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kriterien als Verschlusssache eingestuft sind, um den Schutz der Ortskräfte wahren zu können. Die Bundesregierung will damit sicherstellen, dass die potenzielle Gefährdung von einzelnen Ortskräften nicht öffentlich wird, was durch die Offenlegung der Handlungsanweisungen und Erläuterungen im Kriterienkatalog möglich wäre.
Was jetzt zum Beispiel die Amerikaner machen, ist, die vergeben ein grundsätzliches Visa von 2 Jahren. Hat man 2 Jahre für die durchgehend gearbeitet und hat sich als loyal erwiesen, kriegt man ein Visum. Ich glaube, das ist eine sehr gute Methode, die unbürokratisch ist und einfach ist.
Also ich gebe zu, dass das mir am allerliebsten gewesen wäre, dass man das auch so geregelt hätte und gesagt hat, wer für die Deutschen gearbeitet hat, hat nach dem Abzug auch die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Das wäre mir am allerliebsten gewesen. Aber soweit ich mich erinnere, war eine solche pauschale Regelung damals auch von den Experten als rechtlich nicht möglich eingestuft worden.
Im Mai 2013 sagte Großbritannien 600 ehemaligen Helfern die Aufnahme zu. Wer eine Ausbildung oder ein Studium beginnt, erhält 5 Jahre lang ein Gehalt. Keine Chance erhielten alle, deren Arbeitsvertrag vor dem Stichtag 19. Dezember 2012 beendet war. Neuseeland bot 46 ehemaligen Ortskräften die Einreise an. Alternativ dazu konnten sie in Afghanistan bleiben, 3 Jahresgehälter erhalten und selbst für ihre Sicherheit sorgen. Alle entschieden sich für ein Leben in Neuseeland. Australien erteilte wenige Wochen nach dem Abzug seiner Truppen 500 ehemaligen Helfern und ihren Familien Visa zur Einreise. Schweden und Spanien waren erst auf öffentlichen Druck bereit, einige ihrer ehemaligen Helfer ins Land zu lassen.
Anyone who worked with the international troops,
jeder, der mal für die internationalen Truppen gearbeitet hat, sollte der jemals in die Hände der Taliban fallen, glauben Sie mir. Der überlebt das nicht. Die Taliban haben entschieden, wer auch immer für die internationalen Truppen arbeitet, wird umgebracht. So wie sie in der Vergangenheit umgebracht wurden.
27. September 2015, Camp Marmal.
Ich habe am 3. Dezember 2009 angefangen.
Obwohl die Bundeswehr kein Interesse an Berichten über die Ortskräfte zeigt, Oberstleutnant Weckbach hat sich bemüht. Endlich, am letzten Tag im Camp, kommt das Treffen mit dem afghanischen Übersetzer zustande. Er bittet darum, seinen Namen nicht zu nennen. Dann erzählt er bereitwillig über seine Familie, über die Arbeit für die Bundeswehr. Hat er schon einmal daran gedacht, Afghanistan zu verlassen? Ein unsicherer Blick. Könnten Sie das Aufnahmegerät abschalten? Ja, er habe einen Antrag gestellt und einen positiven Bescheid bekommen. Spätestens mit dem Ende seiner Beschäftigung hier wird er ausreisen. Warum will er das am Mikrofon nicht sagen? Irgendjemand könnte auf ihn aufmerksam werden. Bei Dunkelheit wagt er sich nicht mehr aus dem Haus. Diese Angst, verstehen Sie? Die ist ständig da. Oberstleutnant Weckbach nickt. Wir wissen nicht, wie groß die Gefahr für den Einzelnen ist, aber dieses Gefühl der Angst, das haben Sie wohl alle, sagt er.
Als wir uns bewarben, nach Deutschland auszureisen, waren wir ziemlich gestresst. Nach dem, was allein meiner Familie passierte, zum Beispiel ein Raub mitten in der Nacht, schliefen wir nicht mehr gut. Die Gefahr, dass irgendjemand kommt und uns umbringt, war jede Nacht da. Erst als wir endlich im Flugzeug saßen, entspannten wir uns. Die erste Nacht nach der langen Reise nach Deutschland sind wir nach langer Zeit entspannt in Brühl eingeschlafen. Bis dahin habe ich jede Nacht mein Haus mit einem Gewehr bewacht. Ich hatte Angst. Ich wollte nicht, dass meiner Familie etwas passiert.
Dietrich Genschel, der Bundeswehrpate, General im Ruhestand, verfolgt aufmerksam das Gespräch. Immer wieder mischt er sich ein, fragt nach. Seit 3 Wochen kümmert er sich um Familie Ahmadi und weiß bislang wenig über sie.
Ende 2014, Potsdam. Gründung der privaten Initiative Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte. Initiator Markus Grotjan, Oberleutnant der Bundeswehr, Offizier mit Einsatzerfahrung in Afghanistan. Ziel: Hilfe bei Alltagsproblemen nach der Ankunft in Deutschland. Finanzierung: ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge. Fehlende Mittel werden privat von Markus Grotjan gedeckt. Die Bundeswehr informiert auf ihrer Internetseite über das Netzwerk und wirbt für Patenschaften.
Ich bin dazu gekommen, weil ich von Einsatzführungskommando einen Hinweis kriegte, dass sich die Bundeswehr jetzt auch ihrerseits darum kümmert, was eigentlich mit denen passiert, mit den Ortskräften. Daraufhin habe ich denen geschrieben, also wenn sowas kommt, könnt ihr mich mit auf die Liste nehmen. So. Ich weiß, dass in der Bundeswehrführung dieses Verhalten des Innenministers als nicht ganz zureichend erachtet wurde. Und da kam dann so dieser Selbsthilfegedanke auf.
For the first time when I come, the only help which I received was that the person came to airport and he.
Die einzige Hilfe, die ich anfangs bekam, war der Fahrer vom Flughafen und die Person von der Integrationsbehörde, die uns bei unserer Ankunft half, etwas zu essen zu kaufen. Danach war ich ziemlich auf mich allein gestellt.
Ich weiß von Kameraden, dass wir alle sehr unglücklich sind über den Umstand, dass offenbar mit denen sehr nachlässig umgegangen wurde.
Bei einem dieser Treffen des Patenschaftsprogramms lernte ich Herrn Genschel kennen. Und von da an unterstützte er mich mit allen Kräften. Und nun bin ich wirklich entspannt, weil ich weiß, dass mir jemand helfen kann.
Ich hatte den Eindruck, dass er weiß, dass alles dann besser wird, wenn er seinen Sprachkurs hat und wenn er wieder Arbeit hat.
Beinahe 4 Monate musste ich auf meinen Sprachkurs warten. Deswegen habe ich nach einem kostenlosen Integrationskurs gefragt. So kam ich in einen Grundlagenkurs. Danach konnte ich wenigstens so etwas wie einkaufen oder einen Fahrschein kaufen. Ohne die Sprache war ich dazu nicht in der Lage. Ich konnte ja keinem Verkäufer sagen, was ich möchte. Ich kannte die Namen der Lebensmittel nicht. Der Grundlagenkurs war nur 2 Stunden in der Woche, jeweils eine am Dienstag und am Freitag.
I start my life here from zero. It will take time that everything become okay. But right now there's not a big problem for me. I have my language course, I have my home.
Aber im Moment haben wir keine besonderen Probleme. Wir haben von null angefangen und es wird natürlich Zeit brauchen. Jetzt bin ich in einem Sprachkurs. Ich habe ein Zuhause und wir bekommen Geld vom Staat zum Leben. Ich hoffe, dass ich in 10 Monaten so gut Deutsch spreche, dass ich mir eine Arbeit suchen kann. Natürlich würde ich gern etwas in meinem Fachgebiet finden. Ich habe 10 Jahre Berufserfahrung als Grafikdesigner.
Wie heißt das so schön? Erhöhe die Gefährdung über das normale afghanische Lebensrisiko hinaus.
Zum Abschluss des Besuches in Mazar-i-Sharif noch eine letzte Begegnung mit Michael Weckbach, dem Presseoffizier. Immer wieder kreist das Gespräch um die Frage der Sicherheit. Wie so oft in den letzten Tagen.
Die Sicherheitslage hier ist relativ gut. Sie ist relativ gut. Wie ich vorhin schon sagte, es kann immer etwas passieren. 100%ige Sicherheit gibt es nicht.
Der Oberstleutnant wird in wenigen Tagen das Camp verlassen. Er ist froh, wenn seine Zeit hier vorüber ist. 4 Monate, das reicht. Da ist die Sehnsucht nach seiner Frau, den Kindern, den Enkeln. Er lächelt still. Dann verschwindet das Lächeln abrupt aus seinem Gesicht. Wenn er von Sicherheit spreche, dann meine er in erster Linie die deutschen Soldaten. Für die Einheimischen.
Das ist ein Teufelskreis. Es gibt keine wirtschaftliche Entwicklung ohne Sicherheit. Und es gibt aber auch keine wirkliche Sicherheit ohne wirtschaftliche Entwicklung.
Wie kann ein deutscher Offizier in der relativen Sicherheit des Camps darüber befinden, wie groß die Gefahr für eine Ortskraft ist, die sich täglich außerhalb des Lagers bewegt? Und vor allem, wo liegt die Grenze zwischen relativer Sicherheit und potenzieller Gefährdung?
Ja, ich sehe keinen wirklichen Ausweg.
Der Flug von Mazar-i-Sharif nach Köln dauert 7 Stunden. Die Soldaten in dem amerikanischen Militärtransporter dösen oder schlafen. Einige spielen mit dem Handy, andere lesen. Stunden später, kurz vor der Landung, sind alle hellwach. Endlich zu Hause. Afghanistan scheint weit entfernt, bis zu den Abendnachrichten.
2 Jahre ist es her, dass die Bundeswehr aus dem nordafghanischen Kunduz abgezogen ist. Heute kam die fast schon lapidar formulierte Erklärung der afghanischen Regierung, Kunduz sei unglücklicherweise an die Taliban gefallen.
We followed the news of Kunduz, which really, really remembered the bad and the dark times of Taliban for us.
Wir verfolgen die Nachrichten aus Kunduz, die uns immer an die düsteren Zeiten unter den Taliban erinnern. Ich kann mir gut vorstellen, wie es sich für die Menschen dort anfühlt. Wir hörten, dass es selbst im Norden, wo es mal friedlicher war, immer unsicherer wird. In der jüngeren Vergangenheit galt Masai Sharif als einer der friedlichsten und sichersten Orte. Aber momentan wird es immer unsicherer.
3. November 2015, Deutschlandfunk. Kanzleramtsminister Peter Altmaier im Telefoninterview.
Im Augenblick geht es vor allen Dingen darum, dass es in Afghanistan Teile gibt, die relativ sicher sind. Wir leisten weiterhin mit der Bundeswehr einen Beitrag dazu, dass Sicherheit in Afghanistan aufrechterhalten wird. Wir werden dafür sorgen, dass solche Schutzzonen in Afghanistan eingerichtet werden. Und das bedeutet dann, dass es sichere Bereiche gibt, in denen Menschen sicher leben können.
Also zu erklären, Afghanistan sei ein sicherer Herkunftsstaat, ist dermaßen zynisch. Und das ist das Netteste, was mir einfällt. Ich meine, der Mann weiß doch, was da los ist. Es gab so eine Sicherheitslage, wie ich die jetzt in Kabul erlebt habe, noch nie in dem Land. Ich kann nur davor warnen, dass man jetzt gerade als Bundesminister jetzt Panik kriegt und jetzt den Verstand verliert. Das ist aber das, wonach es aussieht.
Antwort des Innenministeriums. Mit Stand 16. Januar 2016 wurden insgesamt 1844 Gefährdungsanzeigen abgegeben, 1772 davon wurden bearbeitet. In 771 Fällen wurde eine individuelle Gefährdung festgestellt und eine Aufnahmezusage für Deutschland erteilt. Bislang sind 526 ehemalige Ortskräfte mit ihren Familien plus 1.468 Personen nach Deutschland eingereist.
Eine letzte Mail an Ahmad bleibt ohne Antwort. Wurde er abgeschoben? Fahim besucht einen Deutschkurs, seine Frau Maniza wartet auf einen Kita-Platz für ihren Sohn. Aliola will sich im Sommer 2016 zum Studium bewerben. Etwa 1000 ihrer ehemaligen Kollegen wurde die Ausreise nach Deutschland verwehrt. Einige von ihnen werden sich auf den illegalen Weg begeben, wie Ahmad. Andere werden vielleicht in Afghanistan bleiben. In jenem Land, in dem Deutschland gerade die Anzahl seiner Soldaten aufgestockt hat. Dem Land, aus dem in jeder Woche mindestens 2 Meldungen in den deutschen Nachrichten sind. Es sind selten gute Nachrichten.
Im Visier der Taliban. Ein Feature über afghanische Helfer in deutschen Diensten. Von Rainer Schwocho. Es sprachen Michael Rotschopf, Joachim Schönfeld, Maximilian Held, Tilmar Kuhn und Mirko Böttcher. Produktion der Autor. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2016.